Sie haben die meisten Abweichungen sind im Zufallsschwankungsbereich, aber immer gegen unten. Mhm. Und wenn ich einen Zufallsschwankungsbereich habe, dann erwarte ich, dass das zufällig schwankt. Mhm. Und wenn ich aber alle Zahlen immer unten habe, dann ist das auch in der Statistik nicht mehr Zufall, dann ist das eine systematische Abweichung. Wir haben etwa 20 Studien angeschaut, jede einzelne haben wir besprochen und untersucht. Und wir fanden einfach keine einzige Studie, wo das Ergebnis positiv war für die geimpften Frauen. In der Schweiz fehlen bis 2025 einfach verglichen mit 2020 und dieser Babyboom rausgerechnet, es fehlen 24.000 Kinder. So etwas hat es in der Schweiz noch nie gegeben.
Es ist sozusagen ein Todesmarsch, auf dem wir uns befinden. Es ist Bevölkerungsreduktion in der Praxis.
Der Wandel beginnt dann schon irgendwann. Mhm. Und er beginnt auch nicht erst in 100 Jahren.
Anhaltender Geburtenrückgang in ganz Europa. Darüber spreche ich heute mit Dr. Professor Konstantin Beck. Er ist Gesundheitsökonom, Statistiker und Professor an der Universität Luzern in der Schweiz. Er war viele Jahre im Schweizer Gesundheits- und Versicherungswesen tätig und beschäftigt sich jetzt schwerpunktmäßig seit Jahren mit dem Geburtenrückgang, vor allem auffällig seit dem Jahr 2022 in ganz Europa und hier natürlich wieder mit dem Schwerpunkt auf die Schweiz. Herr Professor Beck, danke, dass Sie ins Auf-ein-Studio gekommen sind.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Magnet.
Ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema aktuell sprechen können. Sie waren in der zweiten Jahreshälfte 2023 schon einmal hier, haben aufgrund der statistisch alarmierenden Zahlen ein aufsehenerregendes Interview bei uns gegeben. Und das wollen wir jetzt ja weiter verfolgen, anschauen, wo stehen wir im Jahr Mitte 2026 aktuell. Sie haben eine umfangreiche Arbeit gemacht, dazu kommen wir heute noch. Aber noch einmal für die Zuschauer, die Sie vielleicht noch nicht kennen, wie sind Sie denn vom Professor, vom Statistiker, vom Gesundheitsökonomen zum Geburtenrückgang in Europa gekommen?
Ja, also bei meiner Tätigkeit in der Krankenversicherung in diesen 28 Jahren habe ich immer mit den Schweizer Gesundheitsdaten zu tun gehabt, insofern sie einen Einfluss haben auf die Prämienhöhe der, was nennt sie das, gesetzlichen Krankenversicherung, und kannte dann so auch das Umfeld dieser Daten. Und als Corona losging, habe ich natürlich zuerst mal Statistiken gemacht, geschaut, wie viele Leute sterben jetzt, wie viele sind infiziert, was heißt das genau. Und hatte eigentlich gar nicht die Erwartung, dass es jetzt bei den Kindern einen großen Rückgang geben könnte. Ja. Und es war ein deutscher Statistiker, Herr Hagemann, der mich darauf hingewiesen hat, schau mal eure amtlichen Statistiken an. Also die meiste Arbeit basiert auf den amtlichen Angaben. Mhm. Da hat es einen riesen Einbruch. Und dann haben wir das in die Zeitung gebracht, natürlich in der einzigen Zeitung, die sowas publiziert, das ist die Weltwoche in der Schweiz. Und wir haben sogar einen Brief zusammen mit Pietro Vernazza, das ist ein wichtiger Infektiologe in der Schweiz, an die Swissmedic verfasst und gesagt, es sind einfach sehr viele Risikosignale da. Man müsste eigentlich diese Empfehlung aufheben, dass man schwanger impft. Und Swissmedic hat natürlich gar nichts gemacht. Und ja, und ich hatte immer noch die Hoffnung, dass das jetzt halt irgendwie, das war ja ein Tohuwabohu in den Anfang 20 Jahren, dass die Daten nicht geliefert wurden, dass rückblickend dann noch mehr Geburten entdeckt würden, die irgendwo hängen geblieben sind. Oder es waren schon so, es hat sich ein bisschen noch erholt, aber nicht viel. Und im nächsten Jahr war es noch schlimmer und im nächsten Jahr war es noch mal schlimmer. Und schon bald, also schon nach 2 Jahren, waren wir auf historisch tiefen Geburtenraten. Und dann ging es noch mal runter, jetzt sind wir bei 1,29 Kindern pro Frau. Das gab es in der Schweiz noch nie. Und jetzt hat sich's da stabilisiert, aber auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Und dann kann man sagen, ja, aber in Deutschland ist es harmlos, in der Österreich ist es auch harmlos. Die sind nicht auf historisch noch nie da gewesen Werten. Ja, das Jahr 1945 war in der Schweiz ein Babyboom, ja, das war halt viel harmloser. Die tiefen Werte waren nach der Kriegszeit. Und das ist, da wollen wir ja wahrscheinlich nicht wieder hin. Mhm.
Das bedeutet, wenn gesagt wird von Statistikern oder Medien, die die Statistiken argumentieren, dass in Deutschland und Österreich kein historischer Tiefstand erreicht ist, dann wird mit eingerechnet die Niederlage, das Kriegsende 1945, dass ja hier alles kaputt war, dass es Massensterben gab, dass die Frauen 1945 auch nicht viele Kinder bekommen haben in den Trümmern. Das wirkt sich aus, dass man jetzt sagen kann, es ist nicht der tiefste Wert seit allen Zeiten.
Genau, und ein anderes Phänomen ist die Wende im Osten. Mhm. Also die neuen Bundesländer, die krachten dann vorübergehend ganz runter, weil die ganze soziale Absicherung, Kinderkriegen und Unterstützung, Kinderkrippe und so, plötzlich weg war. Vielleicht sind auch viele junge Familien dann noch ausgewandert oder ich weiß nicht. Auf alle Fälle geht's da auch in den Keller, aber das erholt sich dann wieder. Ja. Und das hat ganz andere Gründe.
Mhm. Jetzt haben Sie eine wirklich, ich nehme mal an, die weltweit ausführlichste statistische fundierte Analyse vorgelegt, und zwar in Buchform. Ihr neues Buch, ab sofort auf Einshop auch lieferbar. Der unsichtbare Tod, Geburtenrückgang in der Schweiz und in Europa und in der Welt. Und wie ich schon angesprochen habe, haben Sie 2023 schon ein sehr düsteres Bild gezeichnet, haben gesagt, ja, das sind die dramatischsten Geburteneinbrüche in der Schweiz seit Aufzeichnungsbeginn, so schlimm wie im Krieg. Was ist die Kernthese jetzt in Ihrem aktuellen Buch? Gibt es Anzeichen auf Hoffnung? Ist es schlimm geblieben? Und was ist die Kernthese? Warum? Was transportieren Sie mit dem Buch?
Ja, also Anzeichen auf Hoffnung ist natürlich doch sehr deutlich man-made. Mhm. Und dann kann man es vielleicht auch wieder in den Griff bekommen und wieder verändern. Es war ein Riesenprojekt, ein langes Projekt vor allem, an dem wir gearbeitet haben. Und wir hatten eine viel bescheidenere Erwartung. Wir dachten, dass für dieses Mainstream, Gedünse, müsste ich fast sagen, die jungen Leute wollen keine Kinder mehr. Sie haben Angst vor dem Ukraine-Krieg, der viel später ausbrach, als der Geburtenrückgang begonnen hat. Und das wurde auch geäußert, oder, in den Medien und so weiter. Die Wirtschaft ist am Boden. Ja, sie war 2020 am Boden, aber nachher eigentlich nicht mehr. Dass man diese Argumente ein bisschen aufweichen kann. Und das ist uns auch gelungen. Aber ehrlich gesagt, da kann man dann auch immer wieder dagegen argumentieren. Das ist nicht so scharf. Fatal wurde es, als wir uns zugemutet haben, diese originalmedizinischen Studien zu lesen. Mhm. Und da haben wir gemerkt, ja, die sind ja gar nicht so gut. Die werden extrem gut verkauft. Da wird eben gesagt, ja, die Impfung ist sicher und das ist überhaupt kein Problem. Ja, schön, aber das steht vielleicht in den Zusammenfassungen, aber nicht in den Studien drin. Ne?
Sie meinen die Impfstoff-, die Herstellerstudien von den Impfkonzernen?
Ja, zum Teil die Herstellerstudien, die dann auch unter dem Teppich, also in der Schublade verschwanden und 70 Jahre hätten geheim gehalten werden müssen. Da war schon verdächtig, oder warum man die jetzt so lange verstecken muss. Aber auch andere Studien, wo ich dann nicht weiß, wer ist jetzt von wem genau finanziert. Und die schreiben noch schnell mal hin, das ist eine unabhängige Studie. Ich bin dem auch nicht nachgegangen. Ich kenne mich in der Szene, bei den Personen kenne ich mich nicht gut aus. Aber es waren auch die Studien, die dann bis zu Sätzen formuliert haben, es ist imperativ, dass sämtliche schwangeren Frauen geimpft werden müssen. Also meine, extremer kann man es nicht ausdrücken, und das ist eigentlich schon dann keine wissenschaftliche Studie mehr. Das schreibt man so in wissenschaftlichen Studien nicht. Und wir haben auch die anderen Studien angeschaut, und da gab es auch bei den kritischen Studien gab es ein, zwei, die ganz furchtbar mathematisch argumentiert haben, die haben wir dann nicht weiter zitiert. Ja. Aber bei den Befürwortern haben wir keine einzige Studie ausgeschlossen. Jede Studie, die uns, also wir haben etwa 20 Studien angeschaut, jede einzelne haben wir besprochen und untersucht. Und wir fanden einfach keine einzige Studie, wo das Ergebnis positiv war für die geimpften Frauen oder für die geimpften Versuchstiere oder wie es dann war.
Das bedeutet, Sie haben die offiziellen Geburtenstatistiken gesehen, Sie haben die Einbrüche gesehen, und dann sind Sie dran gegangen, diese Daten genauer zu analysieren, und der nächste Schritt war, in die Herstellerstudien oder in die offiziell angebotenen Studien reinzugehen, die eigentlich argumentieren sollten, dass diese Impfung unbedenklich ist, dass sie gut ist. Und dort haben sie verheerende Informationen gefunden, die schon damals hätten die Alarmglocken schrillen lassen müssen, genau, wenn man das ernst genommen hätte.
Ja, genau, so war's.
Was waren das für Punkte, die Sie da gefunden haben? Haben die Hersteller selbst schon gesagt, es könnte zu Übersterblichkeiten führen oder es könnte zu Geburtenrückgängen führen? Das steht wahrscheinlich in der Klarheit nicht drinnen.
Nein, es wird immer so verwedelt, oder? Mhm. Also sogar, wenn dann ab und zu kommt dann sogar noch eine signifikante Studie zum Vorschein und dann steht allen Ernstes in einem Fall, ja, das wird gegenüber der EMA oder der Europäischen Gesundheitsprüfungsinstanz wird das geäußert. Ja, die Signifikanz spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Mhm. Ich meine, das Kriterium in der Statistik ist Signifikanz, also deutliche statistische Unterschiede, nicht nur zufällige Unterschiede. Jetzt haben wir einen deutlichen Unterschied, dann heißt es, ja, das Hauptkriterium, auf dem die ganze schließende Statistik aufbaut, hat hier keine Bedeutung. Mhm. Das andere Beispiel, das wir gesehen haben, da ging es um die Fruchtbarkeit von Männern. Das ist schon eine ältere Studie aus Israel. Da wurde eigentlich seitenlang argumentiert, warum die Spermienproduktion zurückgeht bei den Geimpften und auch die Qualität, die Beweglichkeit der Spermien, das ist entscheidend für die Befruchtung, schlechter wird. Und ganz zum Schluss heißt es dann, aber die klinische Evidenz zeigt, dass die Studie trotzdem gut sei. Aber was diese klinische Evidenz sein soll und so, das wird gar nicht gesagt. Also insofern ist der Schlusssatz ist völlig unwissenschaftlich, weil ich kann ja nur einen Schluss ziehen aufgrund der Argumentation, die ich vorher hergeleitet habe. Und das wurde ja, aber da habe ich auch die Vermutung, dass sie das hingeschrieben haben oder mussten hinschreiben, weil es sonst gar nicht publiziert wurde. Mhm. Es war dann eine publizierte Studie.
Das war dann sozusagen am Schluss noch der Versuch, die gewünschte Schlussfolgerung doch noch hinzubekommen. Genau. Aber wenn man es wissenschaftlich lesen würde, was Sie getan haben, gemeinsam mit Ihrer Mitautorin, dann würde man zu einem anderen Schluss kommen, wenn man ehrlich gewesen wäre.
Ja. Mhm.
Jetzt ist ja die offizielle Argumentation, Sie haben einige Figuren mitgebracht, wo wir jetzt dann noch im Detail weiter reingehen werden, falls sich die Zuschauer jetzt schon in den ersten 10 Minuten fragen, was das bedeutet, dass wir hier viele Figuren aufgestellt haben, dazu kommen wir gleich noch. Jetzt gibt es ja die offizielle Begründung für diese Einbrüche. Das wären beispielsweise die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gewesen. Mit Corona haben viele Paare Unsicherheit bekommen und auch viele junge Frauen haben nicht gewusst, wie geht's dann weiter. Man ist ja ständig im Lockdown, man hat vielleicht den Job verloren und wird mit diesen wirtschaftlichen Unsicherheiten argumentiert. Was halten Sie denn dem entgegen?
Ja, also wenn man, der Großteil ist schon auf Schweizer Daten gemacht, aber das gilt auch für andere Länder. Der große wirtschaftliche Schock war 2020. Und in vielen Staaten war die Konsequenz ein Babyboom und nicht ein Rückgang der Geburten. Es ist auch sonst nicht so, dass es eine 1-zu-1 Beziehung gibt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Es ist auch nicht, wenn die Gefahrenlage groß ist. Also 1940, war das Risiko groß, dass die Schweiz überrollt worden wäre von deutschen Panzern. Die Geburten im 41 waren so hoch wie noch gar nie. Da waren sie sehr, sehr hoch. Also es kann auch genau umgekehrt sein. Ja. Dann auch das Argument, ja, das ist eben der Covid-Effekt oder Long-Covid-Effekt. Mhm. Ja, also wäre noch vorstellbar, dass der Peak im 21 noch größer gewesen wäre. Aber ehrlich gesagt, viele Studien, die das dann wirklich intensiv belegt hätten, habe ich auch nicht gefunden. Also zum Teil sind dann da Risikoreduktionen der Rede von 5 von 100.000, oder? In der Schweiz kommen gar nicht 100.000 Kinder zur Welt, oder? Also das ist ein Bruchteil von dem, was sie noch messen können. Also das war auch, man hat dann irgendwann ein positives Resultat, das ich dann allerdings auch noch widerlegen konnte, weil das jetzt falsch gerechnet war. Aber sogar wenn man stehen lassen würde, muss man sagen, ja, jetzt sprechen wir so viel und wir haben 9-10% weniger Kinder. Also das kann ja nicht relevant sein.
Jetzt habe ich bei mir, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, vom Jahr 2023 Statistiken gefunden. Ich habe das dann mehrfach in diesem Jahr thematisiert, die Geburteneinbrüche in Deutschland. Da waren wir bei Ende 2023 bei -20% Einbrüchen und ich habe eine Statistik von D-Statis, also offizielle Zahlen, gezeigt, wo man sieht, 9 Monate nach Impfbeginn ist ein Einbruch da und zwar, wie Sie sagen, ja nicht nur ein kleiner Rückgang, sondern das bricht ja ein wie eine riesengroße Stufe nach unten. Waren das solche Momente und solche Zahlen, die Sie stutzig gemacht haben, dass man sagt, das ist nicht ein organischer Rückgang, sondern hier geht es wirklich um 10, 20, 30 Prozentpunkte nach unten. War das dieses Phänomen?
Genau, also das Erste, was ich mache, wenn ich Zahlen so aus der jüngeren Vergangenheit habe, dann versuche ich eine Zeitreihe in die frühere Vergangenheit herzustellen. Mhm. Und das Erste, was ich dann gemerkt habe, es gab schon mal so einen großen Einbruch in der Schweiz, 1915. Mhm. Und dann ist ja immer die Zeugung ist ein Jahr vorher, mehr oder weniger.
1915, also über 100 Jahre im Ersten Weltkrieg.
Genau, im Zweiten Weltkriegsjahr. Mhm. Und im Ersten Weltkriegsjahr wurde das Schweizer Landheer eingezogen und das waren 80% waren in der Armee, oder? Mhm. Also da sind ganz viele junge Menschen von ihren Frauen getrennt worden und konnten dann die Kinder gar nicht sagen. Also es ist ein völlig naheliegender Zusammenhang. Ja. Und etwas Ähnliches gab es nachher nicht mehr. Also das war schon sehr außergewöhnlich, das war das eine. Was ich dann gehofft habe, ist, dass es vorübergehend ist, dass es auch so ein biologischer Ausschlag ist, der dann wieder zurückgeht. Und argumentiert wurde offiziell, dass die Leute eben gewartet haben, bis die Impfung kommt und dann wieder Kinder haben werden, also, genau, also was für Gründe auch immer. Aber es ging dann eben nicht hoch, sondern es ging weiter runter. Mhm. Und aber man hat sich wirklich Mühe gegeben, das zu verwedeln. Es gab eine Nationalfondsstudie, also der Nationalfonds ist unsere große Forschungsfinanzierungseinrichtung. Mhm. Die haben gesagt, es gibt keinen signifikanten Einbruch. Die hatten Daten bis etwa ihre Daten bis 2023, haben da nichts gesehen und haben ein Modell konstruiert von 1870 bis heute. Und es haben zwei, drei Dinge haben sich verändert seit 1870. Zum Beispiel mussten sie, glaube ich, 3 bis 4 Kinder bekommen, um sich überhaupt reproduzieren zu können, weil so viele Kinder gestorben sind. Oder? Also es ist schwer vergleichbar. Und dann wurden dann auch die ganz interessanten, spezifischen Grafiken wurden dann nicht gezeigt. Ich musste die dann selber zeichnen, aufgrund der bestehenden Daten. Und dann habe ich auch gesehen, ja, sie haben die meisten Abweichungen sind im Zufallsschwankungsbereich, aber immer gegen unten. Mhm. Und wenn ich einen Zufallsschwankungsbereich habe, dann erwarte ich, dass das zufällig schwankt. Mhm. Und wenn ich aber alle Zahlen immer unten habe, dann ist das auch in der Statistik nicht mehr Zufall, dann ist das eine systematische Abweichung.
Systematisch. Mhm.
Und das wurde einfach übersehen, dass das eigentlich eine Systematik drin ist, dass es systematisch, sogar in ihren Daten systematisch weniger Kinder gab, 22 und 23, als sie in den Schlussfolgerungen geschrieben haben.
Jetzt gab es diesen dramatischen Einbruch, den haben wir bei Auf 1 unzählige Male thematisiert, mit dem Interview, auf das ich verwiesen habe mit Ihnen, 2023 auch, 22, 23, dramatischer Einbruch. Wie ging es dann weiter? Jetzt stehen wir 2026, haben sich die Daten, die Sie sichten konnten, die Sie ausgewertet haben, hat sich das erholt? Geht es wieder nach oben oder bleibt es konstant auf einem schlechten Niveau?
Also im 22 war ein starker Einbruch, aber noch nicht historisch tief, also von der Höhe her. 23 waren wir auf einem Niveau, das es noch nicht gab. Und das wurde sogar vom Bundesamt irgendwo in einem der Schlusssätze formuliert, da habe ich noch gestaunt. Und 24 wurde es noch schlimmer.
Noch schlimmer. Mhm.
Und 25, jetzt sind sie nicht mehr ganz so schnell mit dem Publizieren der Daten. Mhm. Es ist nicht ganz vollständig, aber es sieht so aus, dass 25 etwa gleich ist wie 24. Also vielleicht also eine Erholung, aber einfach ein Stillstehen auf dem tiefstmöglichen oder tiefsten bekannten Niveau. Das ist das, was wir erreicht haben. Von einer Erholung kann eigentlich noch nicht die Rede sein.
Das bedeutet, wenn wir in den Mainstream-Medien lesen, dass der Geburteneinbruch zu Ende ist, weil die Daten haben sich stabilisiert, dann heißt das auf dem Kellerniveau stabilisiert. Dort stehen wir jetzt und dort kommen wir auch nicht mehr nach oben.
Ja, also wenn ich das übersetzen würde, oder? Ich glaube, hier haben Sie auch Höchstgeschwindigkeiten auf der Autobahn, oder? Bei uns ist 120, jetzt haben Sie irgendeinen, der fährt einfach konstant mit 130 schon ewig rum. Und dann plötzlich fährt er mit 170 rum und dann mit 180 und dann kommt die Polizei und sagt, ist das nicht mehr ein Problem, er bleibt jetzt bei 180. Mhm. Das ist
etwas. Hat sich stabilisiert, ja.
Hat sich stabilisiert auf 180.
Okay, ja. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Herstellerstudien beziehungsweise zu den offiziellen Studien, die uns zugänglich gemacht wurden. Wir haben erst vor einigen Tagen thematisiert, als vor 5 Jahren die Impfkampagne auf Hochtouren gelaufen ist, wie in den Mainstream-Medien, Schweizer Fernsehen, ORF in Österreich, aber auch in der Tagesschau immer wieder gesagt wurde, ja, das ist ja eine reguläre Zulassung, weil es ja schon die erste Lüge war, weil es ja nur eine bedingte Zulassung war und es gäbe überhaupt gar keine Bedenken für schwangere Frauen und für junge Frauen, die Mütter werden wollen. Das wurde auch rauf und runter gespielt in den Medien, in Zuge einer gigantischen, milliardenschweren Impfkampagne und hat gesagt, ja, es gab so viele ausführliche Studien zu der mRNA-Injektion. Und Sie haben sich diese Studien angesehen und haben uns dazu ein paar Figuren mitgebracht. Und Sie sagen, in diesen Studien sieht man schon, dass es gefährliche Auswirkungen geben würde. Es wurde einfach schlicht und ergreifend ignoriert.
Genau. Und ich dachte, das ist, wenn ich immer so mit Prozentzahlen hantiert, das ist für viele ein bisschen langweilig und ermüdend. Deshalb bringe ich diese Versuche. Es geht jetzt um die Tierversuche, die gemacht wurden. Ich bringe die mit. Und in der Regel hat man das so gemacht, dass man eine Gruppe Tiere hatte. Das wären jetzt Ratten hier, weibliche Ratten, 88 Stück. Und die teilt man in 2 Gruppen und ich gebe ihnen die Gruppe, die nicht geimpft ist, die Ungeimpften. Und hier wären die Geimpften. Und jetzt gibt es eine frühe Studie von Baumann. Da hat er untersucht, wie viele dieser Tiere wurden nachher schwanger. Also sie wurden zuerst geimpft und nachher hat man sie sich paaren lassen. Und da wurde in ihrer Gruppe, das wäre die rote Figur, wurde eine Ratte nicht schwanger.
Die tausche ich mal aus.
Genau. Und in meiner Gruppe der Geimpften waren es 2. Ja, das ist jetzt doppelt so schlimm. Man muss sagen, ja, also das nehme ich jetzt noch ab. Das ist nicht signifikant. Also von ein 44stel oder von 88. Also das ist jetzt nicht so. Aber es ist schon, wir haben eben festgestellt, es gibt gar nie ein Ergebnis, das zugunsten der, nicht mal die harmlosen Ergebnisse sind zugunsten der Geimpften. Dann hat Moderna denselben Test auch mit 44 Ratten gemacht. Und da sah es dann schon schlechter aus. Da waren in der Gruppe der Geimpften waren es 3 Rote, also 3, die nicht schwanger wurden, verglichen mit, jetzt hast du falsche Seite, genau, ja, verglichen mit 7.
Also die Ungeimpften hatten 3 Ratten, die nicht schwanger geworden sind. Und bei den Geimpften waren es 7, die nicht schwanger geworden sind.
Und viele Leute würden jetzt sagen, ja, aber hallo, das ist relativ viel. Ja, aber es ist nicht signifikant. Wenn man sagt, wir müssen 95% sicher sein. Ich meine, wir haben ganz wenige Ratten, aber wir müssen jetzt unbedingt 95% sicher sein. Also Ökonomen würden sagen, ja, wir haben 90% Niveau, dann ist das signifikant. Und haben wir 95, das ist dann nicht mehr signifikant. Also eine erste Warnstufe hätte man. Aber ich habe in den medizinischen Studien gesehen, die gehen immer auf 95%. Warum, weiß ich auch nicht. Also das ist kein statistisch sicherer Unterschied, aber die haben wahrscheinlich, und das ist eine Unterstellung, die haben wahrscheinlich gemerkt, das kommt nicht gut, wenn wir jetzt weitermachen und dann die Spontanaborte dazukommen. Wir halbieren jetzt einfach mal die Stichprobe. Also ich meine, das sind ja schon wenige Tiere, die darüber entscheiden, ob man auch Millionen von Frauen impft. Ja. Das wirklich am wenigsten überzeugend ist, diese Gruppe noch zu verkleinern, aber das haben sie gemacht. Und sie haben einfach die Hälfte wegseziert. Also waren nur noch diese im Rennen. Und dann kommt schon mal die Frage, also halbieren, wir haben ja hier jetzt 3, also eine ungerade Anzahl. Lassen wir jetzt 2 im Rennen oder lassen wir 1 im Rennen, oder? Also schon aufrunden macht dann sehr viel auf. Jetzt kommt es aber nicht so darauf an, wenn Sie die eine Figur ersetzen durch eine weiße wieder. Am Schluss waren es 2, die keinen Nachwuchs hatten. Und entweder haben sie nur einen im Rennen gelassen, dann wäre die zweite Figur eine schwarze, oder sie haben beide im Rennen gelassen, da kam keine zusätzliche dazu. Also der Rundungsfehler hat hier keinen wesentlichen Einfluss. Hier ist ein bisschen anders. Hier haben wir 7. Also könnte man 4 im Rennen lassen oder nur 3. Und ich, so wie ich die kenne, würde ich jetzt mal vermuten, dass sie nur 3 im Rennen gelassen haben. Und was ist passiert? Die haben sich gar wieder aufgefüllt. Es waren dann 4 Spontanaborte, die dazu kamen. Also die hatten keinen Wurf, die Schwarzen. Und die waren nicht schwanger. Und dann haben wir wieder ein Verhältnis von 7:2.
Mhm. Das bedeutet, die Spontanaborte wurden bei der ersten Studie gar nicht gemessen. Dann wurde die Zielgruppe halbiert.
Genau.
Und dann wurden die Spontanaborte, also die Ratten waren schwanger, haben aber ihren Nachwuchs verloren im Laufe der Schwangerschaft.
So steht es im
Papier. Und so haben die das dann rekonstruiert, dann waren wir wieder bei 7 Toten.
Genau, so steht es im Papier. Vielleicht sind ja die Spontanaborte schon bekannt gewesen. Und
da müssen wir was machen.
Aber das sind böswillige Unterstellungen. Mhm. Ich unterstelle gar nichts, ich sage nur, was das bedeutet. 7:3, das ist also 3,5-mal schlimmer. Mhm. Geht, wenn wir jetzt wieder die anderen 44 dazu nehmen würden und dann von 14:4 sprechen würden, dann wäre das signifikant. Mhm. Aber deshalb haben sie das halbiert. Also ich kann, je kleiner die Stichprobe ist, desto eher kann ich sicher sein, dass die Gefährlichkeit unter dem Radar durchflutscht. Mhm. Also 3,5-mal schlimmer kann der Test gar nicht erkennen, wenn es nur so wenig sind. Mhm. Er würde 8:4 würde er erkennen, da würde ich sagen, jetzt sind wir aber über 95%, da sind wir relativ hoch. Und jetzt hatten wir noch diesen Rundungsfehler. Sie haben ja da eine mehr oder weniger rausgenommen. Wenn Sie jetzt 4 genommen hätten, dann ist es durchaus möglich, dass wir dann bei 8:2 sind. Das wäre auf dem 95% Niveau signifikant. Das heißt, diese eine Ratte hier, die man drin hat oder nicht, die entscheidet darüber, ob man diesen Impfstoff ohne millionenfach anwenden darf. Ich meine, das ist jenseits jeder Seriosität. Mhm. Also das ist so instabil. Man sagt dem nicht robust, oder? Mhm. Es geht nicht nur um Signifikanz oder Nicht-Signifikanz, sondern es geht auch darum, ob der Test robust ist. Mhm. Es gibt von Ioannidis eine Aussage zu diesem Testverfahren, die sagt, das ist sowieso Blödsinn, daraus dann ableiten zu wollen, dass die Sache sicher sei. Mhm. Also man hat sich gar nicht darum bemüht, wirklich die Gefährlichkeit des Impfstoffes zu erkennen. Aber man verkauft den Leuten, wenn man es jetzt anschaut, diese paar Ratten da, die sind nicht wirklich kränker als diese da. Mhm. Mhm. Und ja, wenn Sie das glauben, dann ist ja wunderbar.
Das war die Moderna-Studie, also der Impfstoffhersteller Moderna hat eine Studie gemacht mit diesem Ergebnis, 7 oder je nach Messung 8 Ratten konnten keine Nachkommen gebären und bei den Ungeimpften waren es nur 2. Das war das Ergebnis aufgrund dessen, dass dann für die Masse auch zugelassen wurde.
Ja, also es ist Unterschied Faktor 4. Mhm. Also hätten sie 10-mal oder hätten alle Ratten eingehen müssen, also wahrscheinlich hätten sie auch das irgendwie wegretuschiert.
Ja. Ja, und vor allem hätten diese Informationen zu den Frauen, wären die Informationen zu den Frauen gekommen bei den Frauenärzten in den Kliniken, wo ja fleißig geimpft wurde, dann hätten wahrscheinlich viele Frauen gesagt, nein, ich bin lieber bei dieser Gruppe der Weibchen und weniger bei dieser Gruppe, und dann hätten sich wahrscheinlich 90% oder 95% bei dem statistischen Schwellenwert zu bleiben, nicht impfen lassen.
Ja, also gut, man sieht wenigstens zum Beispiel in Schottland, dass die Quote der geimpften Schwangeren schon deutlich tiefer war als die Quote der gleichaltrigen Frauen. Also wirklich geglaubt haben das dann auch nicht viele. Das heißt aber im Umkehrschluss, wie groß wäre dann der Geburteneinbruch, wenn sich wirklich alle hätten impfen lassen. Oder? Mhm. Und in einer tschechischen Studie sieht man ja, dass da wird dann immer gesagt, ja, das sind alles verzerrte Daten. Da sieht man einen Unterschied von 30%. Mhm. Also tschechische Frauen haben langfristig 30% weniger Kinder, wenn sie geimpft sind im Vergleich zu denen, die nicht geimpft sind. Und das ist eine Studie über sind die amtlichen Daten über die ganze Population. Alle jungen tschechischen Frauen miteinander haben diesen Effekt.
Da will ich gleich nachhaken und noch tiefer reingehen und uns dann das nächste Modell ansehen, das Sie mitgebracht haben. Da machen wir aber vorher eine kurze Werbepause, dass wir neu aufstellen, und dann sehen wir uns das im Detail an.
Ja.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Ich möchte nochmal nachhaken zu der Schweizer Studie, die Sie vor der Werbepause kurz angesprochen haben. Das war ja eine Studie, die sehr aufsehenerregend war, zumindest im Bereich derjenigen kritischen Medien und Beobachter, die zur Covid-19-Injektion kritisch stehen. Aber im Mainstream wurde das ja komplett ignoriert. Was war das Ergebnis, was war die Methode dieser Studie? Vielleicht können Sie da nochmal kurz näher drauf eingehen.
Ja, also die Studie argumentiert ja sehr stark mit den Geburtenraten, also mit den Kindern, die pro Frau auf die Welt kommen. Mhm. Und jetzt ist für viele Menschen ist das, also war mir jetzt auch nicht so wahnsinnig geläufig noch vor 5 Jahren oder was es genau ist. Und man kann aufgrund der Studien dann auch zeigen, wie sich eine Bevölkerung entwickelt, wenn wir so tiefe Geburtenraten, wie wir sie heute haben. Mhm. Dazu möchte ich schnell kurz eine Veranschaulichung machen. Wir haben hier, missachten Sie diese da vorne, wir haben hier 10 Paare, Männer und Frauen, mhm. und die bekommen Kinder. Mhm. Und wenn die eine Geburtenrate von, jetzt ganz einfach gesprochen, von 2 haben, dann haben alle 2 Kinder. Es gibt 10 Kinder und die Kinder haben wieder 10 Enkel und die dann wieder 10 Urenkel, da bleibt alles stabil.
So kommt es auch in der Statistik, dass man sagt, bei etwa 2,1 Kindern pro Paar oder im Durchschnitt 2,1 Kindern bleibt die Geburtenrate stabil und das ist sozusagen der Populationserhalt, das ist nötig für den Populationserhalt, wenn es drunter sinkt, bricht die Bevölkerung ein.
Genau. Und drunter könnte zum Beispiel sein, dass wir 1,0 haben. Das ist in Litauen 2024 der Fall gewesen. Mhm. Also die bekommen jetzt nur noch ein Kind pro Frau. Was heißt das konkret? Die bekommen zum Beispiel 2 Kinder, die bekommen gar kein Kind, die bekommen noch ein Kind und die bekommen auch 2 Kinder, die haben auch kein Kind. Mhm. Dann sind es eben 5 Kinder im Verhältnis zu 10 Erwachsenen. Also die Kinder haben sich halbiert. Mhm. In 25 Jahren haben wir eine Generation, die ist halb so groß als die 25 Jahre drüber. Und dann muss man da nicht noch alle Senioren, die sind natürlich auch noch da.
Die sind natürlich noch da, ja.
Aber das passiert da unten. Mhm. Wenn jetzt die sich auch vermehren, angenommen, die ist ein Paar, das geht jetzt nicht ganz gut, weil es aus derselben Familie ist, hätten nochmal Kinder, dann wären das vielleicht noch diese Kinder und dann beim Enkel sind wir dann ungefähr noch bei einem. Also da wäre relativ schnell Schluss oder mit 10 Figuren. Mhm. Jetzt in Wirklichkeit haben wir natürlich viel mehr Leute und wir schauen uns das jetzt für 100 Personen an, wie das mit den ganz konkreten, wir haben ein bisschen eine höhere Reproduktionsraten in der Schweiz aussieht. Also Schweizer Frauen, die ein Kind bekommen und einen Schweizer Pass haben, das wird eben separat erhoben, immer nach Inländern und Ausländern, die haben heute eine Reproduktion von 1,2. Die bekommen im Schnitt 1,2 Kinder pro Frau. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, die kann man wegnehmen. Und jetzt gehen wir von 100 Erwachsenen aus, oder Gebärfähigen aus, die wir hier wieder darstellen mit diesen Figuren. Die einen sind rot und die anderen sind schwarz. Das hat damit zu tun, dass ich jetzt nicht unendlich viele Figuren mitgenommen habe. Mhm. Aber es hat jetzt für den Moment keine Bedeutung. Das sind 100 Erwachsene. Mhm. Und Männer und Frauen, und die paaren sich und die bekommen dann Kinder. Wenn das stimmt, wenn man die heutige Reproduktionsrate nimmt, sagt, die bleibt mal konstant bei 1,2, dann heißt das, dass wir in der nächsten Generation noch 57 Kinder haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Das eine bleibt also ganz weg.
Genau, die kommen nicht mehr zur Welt. Oder? Mhm. Das sind die Kinder, die noch da sind. Wenn die dann selber wieder Kinder haben, und ich behaupte jetzt nicht, dass das konstant bleibt über Jahrzehnte, aber wenn es so wäre, oder? Dann haben die noch 33 Kinder. Das sind dann also noch so viele.
Die muss man
fehlen alle. Mhm. Alle, oder? Das sind die Enkel. Das sind die Enkel dieser 100 Personen, die wir am Anfang hatten. Und wenn wir uns noch die Urenkel anschauen, dann wird es noch schlimmer. Dann sind wir
noch eine Reihe weg
bei dieser kleinen Gruppe.
Mhm. Diese Gruppe bleibt über bei den Urenkeln bei einer Gruppe von 100.
Genau, in der dritten
Generation. Das sind 19.
Das sind 18,
19.
Und jetzt sehen Sie, dann heißt es immer, ja, das muss man mit Einwanderung kompensieren. Das ist die Einwanderung, oder?
Die kompensieren muss.
Um das zu kompensieren. Mhm. Natürlich haben wir noch ein bisschen höhere Reproduktion, aber auch nicht eine vollständige, bei den bereits Eingewanderten. Mhm. Aber das ist dann das Verhältnis von Zugewanderten, möglicherweise Eingebürgerten, mhm. oder aber noch nicht sehr lange im Land wohnenden zur einheimischen Bevölkerung. Und ich meine, die müssen ja ein südafrikanisches System aufziehen, wenn die dann den Ton angeben wollen, was die da machen müssen. Mhm. Das ist ja auch nicht realistisch, sich das so vorzustellen.
Das ist jetzt von Ihnen als Gesundheitsökonom und als Statistiker ein entwickeltes Modell, um sich vor Augen zu führen, was diese ganzen Zahlen überhaupt bedeuten. Denn wenn wir über Zahlen sprechen, dann sind die ja sehr oft abstrakt. Wir hatten in den letzten Sendungen die Zahl von 90 Milliarden Kredit für die Ukraine. Das sind Zahlen, die kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, die kann man nicht mehr fassen. Und wenn wir gehört haben, in der Corona-Zeit und in den Folgejahren bis heute, Geburteneinbrüche im Vergleich zu 2020 und den Jahren zuvor von 10%, 20%, 30%, führt das dazu, dass die Gesellschaften nur mehr 1,0, Litauen haben Sie angesprochen, 1,2, 1,3, 1,35 Kinder bekommen im Durchschnitt pro Frau. Und das führt dazu, dass wir eine Gesellschaft auf dieser Entwicklung haben von 100 Eltern bis Urenkeln nur mehr 19 Personen. Ein totaler Einbruch in nur 3 Generationen. Würde das konstant bleiben? Wir erleben ja in den letzten Jahrzehnten ganz generell schon, dass die Geburtenzahlen nicht mehr über die selbsterhaltenden 2,1 Kinder hinausgehen. Es ist sozusagen ein Todesmarsch, auf dem wir uns befinden. Es ist Bevölkerungsreduktion in der Praxis, denn wir erleben, dass es immer weniger Kinder werden, wenn nicht eine grundlegende, fruchtbare Trendwende kommen würde. Ansonsten ist dieser Weg ja vorgezeichnet.
Ja, genau. Um es noch in absoluten Zahlen zu sagen, in der Schweiz fehlen bis 2025, einfach verglichen mit 2020 und dieser Babyboom rausgerechnet, es fehlen 24.000 Kinder. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Flugzeugabsturz, da müssen ja mehrere Flugzeuge abstürzen, mhm. mit Kinderheimen drin. Mhm. Das wäre in allen Zeitungen rauf und runter.
Mhm.
Und das wird einfach ignoriert.
Mhm.
Und es ist ja auffällig, eine andere israelische Studie, die ich gelesen habe, da habe ich mal geschaut, woher kommen die Leute? Vom forensischen Institut. Das ist eine forensische Frage. Das ist dann in zweiter Linie eine medizinische Frage.
Ja.
Aber eben, wir haben einen Hinweis, eine kleine Studie eingereicht, schnell hergestellt im Herbst 2022 an die Zulassungsbehörde. Mhm. Das ist eine hohe Behörde. Wir haben 7 Bundesräte, das ist unsere Regierung, unsere Bundesregierung, die bestimmen ad personam 7 Namen, die hier in dieser Zulassungsbehörde sitzen. Und die fanden einfach, ja, wir sehen überhaupt keine Veranlassung. Oder damals waren es noch irgendwie 7.000, die fehlten, aber weiß ich nicht genau. Aber jetzt sind wir bei, es gibt jedes Jahr sind es mehr Kinder. Und wenn man sich das mal das kann man gar nicht, also so etwas hat es in der Schweiz noch nie gegeben. Und auch in Deutschland nicht, nehme ich an, und auch in Österreich nicht.
Jetzt ist es ja nicht so, dass nur der Professor Beck in der Schweiz draufgekommen ist, als er sich die Zahlen angesehen hat, dass es hier zu dramatischen Geburteneinbrüchen gekommen ist, die nicht nur im Kreissaal gesehen wurden, sondern die vor allem in der Statistik, in der Gesamtbewertung, in der Auswertung der Zahlen gesehen wurden. Es haben nicht nur Sie festgestellt, sondern Sie haben auch gemeinsam mit vielen anderen Mitstreitern in der Aufklärung, wie der Dr. Kruse oder andere, ja, die Behörden darauf hingewiesen und haben gesagt, schaut euch das an, überprüft die Impfkampagne, überprüft die Zulassungen, aber das wurde alles einfach weggewischt.
Genau, es gibt eine Klage beim Staatsanwalt. Da war schon lange nicht klar, welcher Staatsanwalt von welchem Kanton ist jetzt da zuständig. Auf mehrfache, also eben, wir sehen ja, tausendfache, ich glaube, eventuell vorsätzliche Tötung oder grob fahrlässige Tötung, so in dem Bereich. Mhm. Das wurde irgendwann ad acta gelegt. Das Verfahren wurde gar nicht eröffnet. Jetzt möchte ich ein Beispiel machen. Ich habe selber, mein viertes Kind war in einer Schule für geistig Behinderte. Und da sind sich zwei, er und ein anderer, sind sich in die Haare geraten und er hat den Hals gepackt. Und da muss man sagen, ja, er weiß nicht, was Würgen ist. Und der andere wusste es auch nicht, er hat es dann gespürt. Und er hatte dann, aber es kam nichts raus dabei, oder? Er hatte einfach so Würgemale am Hals, aber die Schulleiter oder die Lehrer haben sehr relativ schnell interveniert natürlich und das Kind bestraft und musste sich entschuldigen und weiß ich was. Aber also war keine Tötungsabsicht dahinter. Geschweige denn überhaupt die Vorstellung, dass das eine Tötung sei. Sie glauben nicht, wie schnell die Staatsanwaltschaft im Sandkasten stand mit ihren forensischen Leuten, die Spurensicherung machen. Es gibt keine 24 Stunden. Und er hatte eine Anklage im Hals, die dann natürlich dann irgendwann nach einem Monat oder zwei fallen gelassen wurde wegen Schuldunfähigkeit. Aber so, was ist denn das? Oder? Ja. Wegen so einem Pipifax, wo man ja zum Voraus sieht, also wenn man das genauer anschaut, dann muss man es eigentlich gerade fallen lassen. Das wird nicht fallen gelassen. Ja. Aber der Verdacht, und man kann ja dann immer noch dagegen argumentieren, aber man kann nicht die Argumentation einfach als irrelevant hinstellen. Also das ist dann schon ein sehr seltsames Gebaren in einem Rechtsstaat.
Ja, letzten Endes, wenn diese Dinge einmal aufgearbeitet werden sollten, und dafür stehen wir ja ein und deswegen wollen wir ja weiter diese Dinge thematisieren, auch wenn für viele Corona schon längst vorbei ist, an diesen Zahlen sehen wir, dass es eben nicht vorbei ist, werden sich auch die verantwortlichen Staatsanwälte und Richter und Politiker natürlich mit Amtshaftungsangelegenheiten konfrontiert sehen, denn sie haben ja sie haben nicht nur weggesehen, sondern die Personen, die gekommen sind und darauf hingewiesen haben, schaut euch das an, einfach weggewischt. Ja, das ist einfach ignoriert worden, diskreditiert, als Verschwörungstheoretiker und so weiter und so fort. Ja. Aber man hat sich ja nie mit den Themen, man hat sich ja nie mit ihren Ausarbeitungen im Detail beschäftigt. Oder gab es da eine wissenschaftliche Replik oder gab es da Beanstandung in der Methode? Es wurde einfach ignoriert bis zum heutigen
Tag. Swiss Medic hat mal 10 Titel geschickt als Antwort auf unsere Studie und die habe ich dann gelesen und einen Teil davon habe ich jetzt eben gerade dargestellt. Also das war die Qualität. Also das andere, was mich auch aufregt, und das sehe ich, also ich bin ja froh, bin ich nicht aus der Gilde der Demografen, oder? Ich bin einfach Statistiker und Demografie ist eine Anwendung von Statistik und dann kam das dann auch irgendwann. Aber die ist irgendwie überzeugt, oder die ich kenne, die sind überzeugt, dass man sowieso vom Staat deswegen nichts machen kann, das ist eine völlig individuelle Entscheidung, weil alle Frauen morgen keine Kinder haben wollen, ja, dann sind wir halt ausgestorben, oder? Das ist ja blödsinnig, oder? Ja. Und wenn ich mir dann die Daten anschaue, also ganz auffällig ist zum Beispiel Tschechien. Die hatten eine noch schlechtere Reproduktion als heute die Schweiz, 1,15, also das ist ein völliger Keller. Und die waren dann bei 1,86, die sind kontinuierlich hochgegangen in diesem Jahrhundert von 2001 bis zur Impfung 2021. Und wenn das weitergegangen wäre, je nach Berechnung, wären die im Jahr 29 oder 32 bei der Reproduktion gewesen. Die waren am guten Weg, sich selbst zu reproduzieren. Scheint möglich zu sein. Und natürlich, leider sind sie dann plötzlich, also da ist ganz auffällig, weil sie nur hochgehen und dann kracht es plötzlich runter, oder? Auch 2022. Obwohl jetzt die Schweizerinnen mit den Tschechinnen sehr schwer zu vergleichen sind. Oder die sprechen, also völlig andere Geschichte, andere Rahmenbedingungen, andere Mittel, alles anders.
Ja, diese Zahlen und auch dieses Negieren des Systems, dass man ganz bewusst diese Zusammenhänge verschweigt, nicht über die Folgen diskutieren möchte, noch immer ja die mRNA-Injektionen überall zugelassen sind, weiterhin verimpft werden. Ich denke, auch im Impfplan in der Schweiz ist es so. Das zeigt schon an, dass das alles kein Zufall sein kann. In der Schweiz werden die mRNA weiterhin empfohlen.
Ja, also das ist jetzt mein letzter Stand. Ich gehe jetzt nicht jeden Monat hin und schaue das nach, aber gerade vor 3 Monaten haben wir es noch mal geprüft. Die Holländer sind davon abgerückt im Dezember. Die Amerikaner sind, glaube ich, schon 25 davon abgerückt.
Für die Schwangeren zumindest.
Für die Schwangeren, ja. Und die Schweizer empfehlen es immer noch jeder Schwangeren.
Das sind die Entwicklungen. Jetzt habe ich vor vier Jahren, 2022, schon in einer größeren Arbeit versucht nachzuweisen, dass es ja sehr einflussreiche Kräfte gibt, von Bill Gates angefangen über Yuval Noah Harari, den bekannten Transhumanisten, die sagen, dass wir ohnehin viel zu viele Menschen auf diesem Planeten haben und dass man deswegen eine humane Methode wählen sollte, dass wir weniger Menschen werden. Das wurde ja auch bei den Corona-Injektionen ständig mit dem Begriff Bevölkerungsreduktion in die Diskussion von unserer Seite eingebracht. Ich habe mir da jetzt zwei Zitate mitgebracht von Yuval Noah Harari, eben einem der entscheidenden Vordenker, der sagt, zwei Prozesse, nämlich Biotechnologie gekoppelt mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz, könnten deshalb im Zusammenspiel dazu führen, dass sich die Menschen in eine nutzlose Klasse verwandeln, also eine riesige Unterschicht nutzloser Homo sapiens, demgegenüber steht eine ganz kleine Klasse von Übermenschen. Und wenn die Massen ihre ökonomische Bedeutung und ihre politische Macht verlieren, dann könnte der Staat zumindest teilweise den Anreiz verlieren, in ihre Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt zu investieren. Es ist höchst gefährlich, überflüssig zu sein. Die Zukunft der Massen wird somit vom guten Willen einer kleinen Elite abhängen. Vielleicht besteht dieser gute Wille ein paar Jahrzehnte lang. Doch im Falle einer Krise, etwa einer Klimakatastrophe, wäre es ziemlich verführerisch und nicht besonders schwer, die überflüssigen Menschen einfach über Bord zu werfen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie sich im Zuge Ihrer statistischen Auswirkungen auch immer wieder gefragt haben, warum lassen die das zu? Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass es Kreise gibt, die an einer lautlosen, stillen Methode forschen, arbeiten oder vielleicht bei uns sogar schon austesten, dass wir weniger Menschen auf der Erde werden, oder wollen Sie so weit ganz bewusst nicht gehen?
Ja, also ich würde dort zustimmen. Es gibt eine wissenschaftliche Linie, die schon seit Jahren, der Name kommt dann in den Sinn, ein englischer Ökonome im 19. Jahrhundert gesagt, ja, mit der industriellen Revolution, also Dampfmaschinen und solchen Sachen, oder, haben wir zu viele Leute, wir haben das Proletariat, die sind ja mausarm und leben am unteren Rand der Gesellschaft. Wir müssen, also damals war es noch humaner, oder er hat dann die Verhütungsmittel, die Verhütung propagiert. Tatsache ist, dass der Produktionsfortschritt dazu geführt hat, dass man mit der Zeit alle wieder integrieren konnte, über längere Zeit. Aber das ist eine nicht zu unterschätzende Linie. In meinem Studium wurde das ein bisschen belächelt, oder das war jetzt ganz alt, aber jetzt kommt's wieder. Der Bill Gates fährt auf das ab, und Harari. Ja, das ist einfach, diese Gedanken sind halt da. Und ob es jetzt diese Gruppe gibt, also was man schon, wenn man das zusammenzählt, oder wir haben so und so viele Publikationen, die würden bei mir als Semesterarbeit nicht überstehen. Oder? Die sind wirklich offensichtlich gefälscht. Oder? Da kann mir keiner sagen, dass die Leute nicht wissen, was sie da machen. Ja. Oder? Also für das sind sie zu schlau. Warum sie das genau machen, weiß ich auch nicht. Es gibt die führende Gruppe, bei uns gibt es vier Namen, die haben sich im Bundesamt durchgesetzt, dass es diese Impfung von Schwangeren gibt. Und das waren so die führenden Gynäkologen, einer heißt noch fast wie ich, Herr Surbeck. Also die kennt man. Das Bundesamt hat zuerst reagiert und gesagt, das sei doch kontraindiziert, das können wir doch nicht machen, oder das sei doch viel zu gefährlich. Und die konnten sich durchsetzen. Dass die das alle machen, wieder besseres Wissen. Also es ist schon verbrecherisch, wenn ich dann die Studie nicht genau gelesen habe und oder dann zu dumm bin, um in den Studien zu sehen, dass ja das gar nicht gut aussieht. Also das wären dann schwache Ausreden. Aber irgendwie, irgendwelche treibenden Kräfte muss es geben, dass so etwas entsteht. Wenn das wirklich ein Versehen wäre, ein überraschender Nebeneffekt. Natürlich bei Contergan ging es auch Jahre, bis man da reagiert hat. Aber Contergan war dann noch ein kleinerer Effekt als jetzt 10% weniger Kinder oder 9%. Ja, dann wären viele Leute guten Willens da, oder die dann Gegensteuer geben würden, oder die Gesellschaft für Gynäkologie würde sagen, oh, wir haben uns wirklich getäuscht, oder? Also, das sieht ja ganz anders aus, als man es uns gesagt hat. Mhm. Ich kenne das von Vernazza. Vernazza ist ein Professor für Infektiologie, der sich immer wieder geäußert hat während der Pandemie. Er wurde dann mal auf die schwarze Liste gesetzt im Schweizer Fernsehen, aber war bekannt. Und eigentlich hat er immer gesagt, bei jungen Menschen ist diese Impfung schlecht. Das hat er mir schon ganz, ganz früh mal auch privat gesagt. Mhm. Und dann hat er aber zum Teil auch argumentiert, uns wurde gesagt, so und so, zum Beispiel ihm, ganz konkret, er hat die Leute im Spital instruiert, dass sie das Spike-Protein nicht in die Geschlechtsorgane der Männer und der Frauen gelangen kann. Ja. Und dann kam raus, dass es schon Mitte 2020 einen Tierversuch gab, wo man signifikant nachweisen konnte, dass das der Fall ist. Nicht nur das, dass es sogar vorwiegend in den Geschlechtsorganen der Männer und Frauen anreichert. Das muss dann noch nicht zwingend eine Schädigung sein, aber ich meine, wahrscheinlich, also man kann dann daraus schließen, das dürfte wahrscheinlich so gut kommen, oder? Wenn man dann noch weiß, dass die einzige kommerzielle Anwendung genau dieses, also nicht der genau gleichen, aber von mRNA-Injektionen, die Bekämpfung der Mustangs, der wilden Mustangs in Amerika war. Mhm. Man hat da mit Spritzen auf die geschossen und da die Reproduktionsfähigkeiten der Männchen oder vor allem der Weibchen, glaube ich, reduziert. Also das kann man nachlesen. Mhm. Das ist ein Verkaufsprodukt gewesen, waren dieselben Leute, die nachher die andere Impfung entwickelt haben. Ich sage es nicht, denselben Impfstoff. Aber eben diese Informationen waren da. Und das ist nicht möglich, dass alle am Schluss, mein Name ist Hase Sack. Das ist so unwahrscheinlich. Und was ich auch selber merke, oder? Wenn ich dann mit einem Hebammenverband ins Gespräch kommen möchte und nicht mal mit der Gesellschaft, die das empfohlen hat, sondern einen Verband nebendran, oder? Und eigentlich sage, schauen Sie mal, ich habe da diese Zahlen, oder? Und ich verstehe ja nichts von Gynäkologie und so. Und Sie sind da Expertinnen, können wir mal zusammensitzen. Ich werde Sie nicht zitieren, Sie müssen mir nicht glauben. Ich möchte einfach mal eine Antwort haben. Wie schätzen Sie das ein? Übersehe ich etwas? Also kann ja sein, ich komme von außen, oder? Also mittlerweile haben wir natürlich sehr viele Gynäkologen beigezogen und die Texte wurden gegengelesen, ist klar. Aber es war am Anfang, nein, die wollen nicht mal mit uns sprechen. Mhm. Und wenn wir eine Umfrage machen unter den Hebammen, am Schluss haben dann doch über 50 mitgemacht, dann werden die davon abgehalten. Immer wenn der Verband wieder davon Wind bekam, dann hieß es, ja, das ist nicht bei der Ethikkommission angemeldet. Also wenn ich eine Telefonumfrage mache, kriege ich auch nicht zur Ethikkommission. Ja, ja. Es geht ja nicht um die Föten, es geht ja um die Hebammen. Mhm. Und diejenigen, die dann Antwort gegeben haben, die waren dann, also dachte ich, ja, mit 50 kommt ja nichts raus, oder? Mhm. Aber die waren extrem homogen. Also keine einzige Hebamme hat gesagt, es ist gleich oder weniger gefährlich geworden mit den Spontanaborten nach der Impfung. Einfach keine einzige. Mhm. Und sie hatten aber schon unterschiedliche Antworten in anderen Dimensionen. Aber es war relativ klar, es gibt mehr blutige Geburten. Das betrifft dann auch die Frauen, die das Kind bekommen haben. Ja. Es gibt mehr Spontanaborte und der Anstieg ist bei den geimpften Frauen nachher. Also ganz klar. Und auch die Bestatter, das ist wieder ein Problem, weil die völlig unterschiedlich organisiert sind in der Schweiz. Ja. Es gibt Bestatter, die sagen, da haben wir sehr wenig Antworten. Bis zu doppelt so viele Bestattungen von ganz kleinen Särgen. Ja. Und andere sagen, ja, es ist sicher schlechter geworden. Also es war sogar so, es war eine politische Partei, die wollte eigentlich die Übersterblichkeit untersuchen, ging zu den Bestattern und hat gesagt, habt ihr mehr Verbrennungen oder so, also Kremationen bei älteren Leuten? Und dann sagten sie von sich aus, ja schon, aber was mich vor allem bewegt, sind die kleinen Kindersärge. Mhm. Und dann habe ich diese Umfrage nochmal aufgegleist. Mhm. Also wenn man mit den Fachleuten spricht und sie einem Antwort geben, dann ein Gynäkologe kam zu mir nach einem Vortrag und hat gesagt, Herr Beck, jetzt, so wie Sie die Literatur darstellen, verstehe ich endlich, was bei mir in der Praxis abgeht. Also es ist nicht so, dass wir da völlig weltfremde Thesen in die Welt setzen würden, die gar keine Hände und Füße haben.
Jetzt haben wir es auch immer erlebt in den letzten Jahren, dass viele abseits der Kamera bereit sind zu sprechen, denn die paar wenigen, die dann bereit sind, sich vor die Kamera zu stellen, eben Hebammen beispielsweise oder auch Frauenärzte, die werden hart attackiert, die werden als Verschwörungstheoretiker hingestellt und man versucht, sie medial hinzurichten. Aber es haben sich doch einige im Laufe der Jahre gefunden und wir haben das immer auch versucht zu berichten. Wir sehen auch, dass allgemein das Interesse an diesen Themen abnimmt, weil Corona ja für viele Leute vorbei ist. Aber dieses Thema wird uns vor allem in Zukunft noch dramatisch beschäftigen, während ja natürlich logischerweise die Impfnebenwirkungen zurückgegangen sind, weil bei Weitem nicht mehr so viel geimpft wird wie noch 22, 23, bleiben diese Themen leider präsent, zeigen keine gute Zukunft an und es ist vor allem wichtig hinsichtlich der neuen mRNA-Injektionen, die ja jetzt schon auf Anwendung warten gegen die unterschiedlichsten Krankheiten. Die selbstreplizierende mRNA wurde ja in Europa auch schon vorläufig zugelassen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Impfungen in die Masse gebracht werden. Ist es wichtig, über diese Folgeerscheinungen, diese Langzeitfolgen aufzuklären. Ich habe zwei abschließende Fragen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die bestmöglichste Sofortmaßnahme, wenn Sie sagen könnten, wie man jetzt mit diesen Dingen verfahren soll? Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie einen Wunsch hier frei hätten?
Also einerseits ein Moratorium aller mRNA-Anwendungen bei Menschen, oder? Sofort. Da gibt es genug Grundlagen dazu. Und das Zweite, eine Änderung der Kommunikation über Kinder, Familie, Fortpflanzung, Dringlichkeit. Es ist schön, Kinder. Ich wurde Großvater vor 5 Tagen. Nein, jetzt sind es 1 Woche, genau.
Gratulation an dieser Stelle.
Zum ersten Mal. Und dann noch am gleichen Tag, wie ich Vater geworden bin, also vor im 1990. Das fand ich noch speziell. Und wenn man dann das Kind auf dem Arm hat, das ist eine völlig andere Dimension. Und Frauen, die sich das entgehen lassen, weil sie irgendwie jetzt unbedingt Karriere machen müssen, die wissen gar nicht, was sie verpassen. Auch die Männer, die Väter nicht, oder? Also wenn man so auf die Leute zugeht, hallo, das ist auch Bestimmung. Das ist auch das ist tief, tief spirituell. Da könnt ihr 100 Jahre Yoga machen. Das ist noch was ganz anderes. Ich glaube, das ist in Tschechien passiert und die Leute haben sich plötzlich gewandelt. Und das ist möglich. Also ich glaube, dass ein Gesinnungswandel möglich ist. Ich glaube, dass irgendwann die Vernunft obsiegen wird. Ob ich es noch erlebe, weiß ich nicht. Aber ich publiziere im Hinblick auf diesen Wandel, den ich hoffe, dass er kommt.
Der Überlebenswille der Menschheit wird sich letzten Endes durchsetzen. Daran hoffe und glaube ich ja auch. Ich habe ja auch mehrere Kinder und hoffe, dass sie wiederum dann Kinder haben werden. Weil wenn irgendwann die Menschen aufhören, Kinder zu bekommen, dann ist es natürlich vorbei. Dann wird auch keine künstliche Intelligenz in die Zukunft gestalten. Denn der Mensch in einer menschlichen Welt ist einfach der Faktor, der entscheidend ist und der auch alles verändern kann. Denn alle Missstände, die wir heute erleben, sind letzten Endes von Menschenhand gemacht und können deswegen auch von Menschen wieder rückgängig gemacht werden.
Wenn ich noch eine Bemerkung machen darf. Also zum Teil ist ja auch wirklich der absolute Blödsinn im Umlauf. Und das war schon 1994, habe ich mal auf einen mit Leserbrief reagiert, auf die Aussage einer Feministin, wozu brauche ich Kinder? Ich habe die AHV, die Alters- und
Hinterbliebensicherung. Wer zahlt denn die?
Ja. Ja, was mache ich mit dem Geld, wenn niemand im Laden steht, der mich bedient? Oder? Ja. Ich meine, da ist so viel nicht zu Ende gedachtes Zeugs im Umlauf. Oder eine Zuschrift kam, es liegt eben doch an den hohen Krippenkosten, selber schuld. Da dachte ich, die hat auch nicht begriffen, wer ist der selber, oder? Ja. Also mag ja sein, dass das auch eine Rolle spielt, aber das betrifft uns alle. Werdet mal erwachsen, nehmt mal wahr, wo wir sind, oder?
Ja, das ist eine kindliche, infantile Herangehensweise, selber schuld. Das erinnert mich an meinen kleinen Sohn, wenn ich mit ihm beim Essen im Streit bin, weil er was nicht zusammen essen will oder was runterschmeißt, dann sagt er einfach, dann esse ich halt eben nichts mehr. Und ich sage, dann ist ja mir egal, dann isst du halt nichts mehr. Ja, das ist halt so infantil. Ja, aber das sind erwachsene Leute heute, mit diesen Argumenten sind wir konfrontiert. Abschließende Frage. Sie haben sich sehr viel mit den mRNA-Injektionen beschäftigt. Sie haben gesagt, ein Memorandum wäre wünschenswert, das sofort einmal angesehen wird in einer Breite. Was macht diese neuartige Geninjektion mit den Menschen oder was macht es eben nicht? Wenn Sie aber jetzt entscheiden müssten, werden die mRNA weiter verabreicht an die Menschen oder nicht, was würden Sie sagen, Stopp oder weitermachen?
Nein, ganz klar Stopp. Also ich bin auch ein Mitglied, oder ich arbeite immer wieder für das Aktionsbündnis Freie Schweiz, ABF Schweiz. Die hatten eine Pressekonferenz Ende Februar, glaube ich, wo ich auch dabei war, wo wir das gefordert haben, ganz klar. Und auch um eine positive Botschaft am Schluss zu haben, oder? In der Schweiz kommt man nie gerade durch die Tür, oder? Es hat unterhalb viele Türen und so. Aber die haben aufgebracht, dass es jetzt viele Kantone, es werden bei ihnen Bundesländer, gibt, die bis zu 50.000 oder glaube ich 100.000 Franken Buße verrechnen, also büßen können mit so hohen Beträgen, wenn man nicht geimpft ist. Das ist die Anpassung ihrer Gesetzgebung. Und jetzt haben die das in die Zeitung gebracht. Es gab natürlich, die Bevölkerung ist nicht dafür. Und der erste Kanton hat das Impfobligatorium schon wieder gestrichen. Also das sind, es gehen dann kleine Türen. Der Wandel beginnt dann schon irgendwann. Und er beginnt auch nicht erst in 100 Jahren. Aber die Forderung war vollständiges Moratorium, aber der Effekt ist mal, ein Obligatorium haben wir mal weg, oder?
Und vielleicht ist ja auch bei aller Dramatik dieser ganzen Entwicklung die Fehler dieses Corona-Schocks, die verursacht wurden, haben ja vielleicht dazu geführt, dass sich Leute wie wir auf den Weg gemacht haben, um nachzuforschen, um aufzuklären darüber. Und Millionen Menschen sind skeptisch geworden gegen künftigen Angeboten der Pharmaindustrie. Wer weiß, wozu das alles gut war. Und unsere Bemühungen fruchten mit Sicherheit auch langfristig. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Und es gäbe viele positive Beispiele. Das, was Sie genannt haben, ist natürlich eine schöne Sache, wenn das System zurückrudert, obwohl es sich eigentlich für einen anderen Weg entschieden hat. Herr Professor, ich danke Ihnen zuallererst für Ihre Arbeit und auch die Analysen, die Sie jetzt in dieses neue Buch Der unsichtbare Tod gesteckt haben. Damit haben Sie einmal zu Papier gebracht und verewigt, was der Stand mit 2026 aktuell ist. Und ich danke Ihnen, dass Sie extra zu uns ins Studio gekommen sind für dieses spannende Gespräch.
Der Dank ist ganz meinerseits, Herr Magnet.
Und Ihnen danke ich, werte Zuschauer, dass Sie dran geblieben sind. Wenn Sie dieses Wissen bewahren wollen, wenn Sie es weitergeben wollen, wenn Sie es vielleicht auch dezent an die jüngere Generation weiterschenken wollen, dann ist ein Buch immer eine Möglichkeit dazu. Wir haben das Buch ab sofort von Professor Beck auch im Auf-Ein-Shop erhältlich. Es ist ab sofort lieferbar. Bestellen Sie es, schenken Sie es weiter oder archivieren Sie es für den Tag, wo wir es womöglich brauchen werden. Dafür zumindest treten wir ein. Wir treten dafür ein, dass es eine umfangreiche Aufklärung der Corona-Jahre geben muss und der damit verbundenen Verbrechen. Und das ist der Grund, warum es seit 5 Jahren auf 1 gibt und warum es weiter auf 1 geben soll. Dank Ihrer Unterstützung, ohne Ihre freiwillige Spende, wäre unser Betrieb nämlich nicht möglich und vor allem wären wir dann nicht unabhängig. Ich danke Ihnen, leiten Sie die Sendung weiter. Bis zum nächsten Mal bei auf 1.